Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Ja, guten Abend, Herr Lütti.
Ja, guten Abend, Herr Huber. Ihr, ja, klingt ja schon sehr vielversprechend.
Naja, es hat auch mit dem Titel dazu tun. Also, A Bad Traveling, eine schlechte Reise.
Ja, klingt doch spannend. Sie müssen das positiv sehen. Jetzt sind wir ja so lange nicht mehr aufgetaucht mit einer neuen Sendung. Wahrscheinlich hört uns kein Mensch mehr zu, aber wir machen es trotzdem.
Machen wir es?
Ja, klar. Oder nicht?
Ja, ich denke schon. Wir probieren es mal.
Ja, aber lassen Sie uns zuerst erklären, was wir hier überhaupt tun. Vielleicht hört uns ja doch noch irgendjemand zu, der uns noch nicht kennt.
Was tun wir eigentlich?
Eigentlich ist es so, wir sind vom Institut für Abfallzertifizierung und da kam eine Frau Hinterwald, die fand, die Netflix-Serie Love, Death and Robots müsste verboten werden und als abfallzertifiziert sein.
Lebt sie noch?
Keine Ahnung, schon lange nichts mehr von ihr gehört. Naja, wir gingen dann hin und fanden ja, so generell kann man das ja nicht sagen. Und gehen jetzt durch jede einzelne Folge dieser Serie durch und erzählen sie nach, sagen, wer da mitgespielt hat und wer synchronisiert hat und geben dann unsere Meinung ab und bewerten dann, ob diese Folge von Love, Death & Robots als abfallzertifiziert werden kann oder eben nicht.
Aber grundsätzlich sind wir bis jetzt in den ersten zwei Staffeln zum Schluss gekommen, dass wir nicht bereut haben, jede einzelne Folge anzusehen, dass es doch mehr gute Folgen als schlechte Folgen gibt.
Also bis jetzt darf Netflix die Serie noch weiterführen.
Und hat aber nichts zu tun mit guten Zeiten, schlechten Zeiten.
Bringen Sie da Frau Hinterwald nicht auf irgendwelche Ideen.
Ui.
Muss nicht sein.
Wie viele Folgen haben die?
Hunderte wahrscheinlich, keine Ahnung, ich verfolge das nicht.
Ja, ich auch nicht, aber es gab irgendwas gegen die 900. Gut, wir haben den Titel, haben wir gesagt. Kommen wir zu den Symbolen. Fanden Sie das auch ein bisschen einfallslos?
Ja, sehr. Ich war sehr enttäuscht, als ich das gesehen habe.
Ja. Also so zweimal Standard, ein Kreuz, oder? Links und rechts.
Das Love, Death & Robots Kreuz, das wir einfach kennen, oder? Das ist nie etwas Gutes.
Und dann in der Mitte so irgendein stilisierter Totenkopf.
Ja, ist eigentlich ein ganz normaler Totenkopf und der animiert sich dann und dreht sich und dann sind aber nur noch die Umrisse zu sehen.
Hm.
Und was bedeutet das?
Habe ich nicht herausgefunden.
Ich auch nicht.
Vielleicht kommen wir am Schluss noch drauf. Es gibt ja den unzähligen Figuren, gibt es ja ein Vorwort.
Ja, wollen Sie einsteigen mit dem Vorwort?
In alter Zeit, auf fernen Ozeanen, jagten Seeleute den großen Jebelhai. Oft gingen Schiffe der gefährlichen Fahrt verloren. Man sagt, diese Schiffe hatten eine schlechte Reise. Ein Fangschiff pflügt sich durch die raue See. Der nachtdunkle Himmel wird durch Blitze erhellt. Die Wellen schlagen übers Schiff und verteilen das Wasser auf Deck. Plötzlich ein Warnschrei.
Ten aboard, leerwärts.
Krabbenähnliches Monster erklimmt das Schiff. Er steigt die Kommandobrücke und schlägt mit einer Klaue einen Mann vor. Ein zweiter holt die Harpune und versucht, auf das Monster einzustecken. Er wird aber unter dem Monster begraben. Andere verteidigen sich ebenso erfolglos. Der Rat rennt mit einem Beil auf das Monster zu und wirft es, wo das Beil an harten Schalen abprallt. Er wird wie andere ebenfalls gefressen. Das Monster stürzt in den Magen. und die verbliebenen Seeleute stehen vor der Laderaumöffnung. Ein Mann steht davor und hält Hölzer in der Hand.
Ich glaube, das ist die einzig faire Lösung. Na los doch, Kurt. Komm her.
Kurt steht auf und zieht ängstlich und zögernd ein Hölzchen.
Kannst dich wieder setzen.
Erleichtert setzt sich Zert wieder.
Danke, Mr. Millis.
In einer beklemmenden Stimmung, die Angst auf den Gesichtern gezeichnet, zieht Millis das nächste Hölzchen.
Gedankt sei Karawal.
Millis hat zwei Hölzchen gezogen, beide die langen. Eines überreicht er seinem 17. Kollegen.
Gedankt sei Karawal.
Ein großer, muskelbepackter Mann tritt vor und zieht das kurze Hölzchen. Er ändert die Spielregel.
Gut, wir haben jetzt einen Anführer. Ich werde entscheiden, wer reingeht.
Schon gut, schon gut. Ihr müsst nicht weiter so grob zu mir sein. Ich gehe freiwillig. Ich werde berichten, was ich sehe.
Ja, mach das.
Viel Glück.
Ach, na wunderbar.
Thorin betritt die Treppe für das Unterdeck. Hinter ihm wird die Türe zugeschlagen. Langsam steigt er die Treppe herunter. Das Schwert in seiner Hand als Waffe. Er betritt das Unterdeck und sieht drei große Säcke hängen. Langsam nähert Thorin sich diesen. Er sieht dahinter das Monster, welches sich nun auf ihn stürzt. Thorin flüchtet auf die Treppe. Wegen der engen Verhältnisse kann das Monster Thorin nicht fangen. Stattdessen nutzt das Monster einen halben Körper von Turk, um zu sprechen.
Ich verstehe nicht.
Ich
verstehe. Aber zuerst müssen wir beide uns einig werden. Am wichtigsten, ich bin hier der Einzige, der dieses Schiff auch gerade in Kurs halten kann. Mich brauchst du intakt. Nicht verkonsumiert. Hast du mich verstanden?
Es sieht so aus, als hätte das Monster ihn verstanden. Denn es zieht sich zurück und wirkt nicht mehr bedrohlich.
Gut. Nun, eine Sache wäre da noch. Die du besitzt und ich benötige.
Das Schiff gleitet in der Nacht durch Nebelschwaden. Seehundähnliche Wesen schwimmen und springen durchs Meer, bis eines von einem anderen Tier geschnappt wird. Wieder im Innern des Schiffes wirkt das Monster das heraus, was Thorin offenbar braucht. Vorsichtig geht Thorin auf den Haufen zu. Er wühlt in dem Haufen von Knochen und Eingeweiden, bis er einen Schlüssel findet. Und klopft dann an die verschlossene Tür.
Hä?
Klopft nochmal und der muskelbepackte Mann zeigt mit einer Geste, dass die Türe zu öffnen sei. Thorin geht auf ihn zu und sagt beifällig:
Hallo.
Thorin schreitet aus der Gruppe den Deck entlang.
Was ist passiert?
Er reagiert nicht auf die anderen und als er den Ruf seines Namens hört, rennt er weg.
Thorin!
Thorin rennt von den anderen verfolgt Richtung Kommandobrücke und die Kapitänskabine, wo er einen Hechtsprung Richtung Bett macht. Er zieht unter dem Bett eine Kiste hervor, welche er mit dem gefundenen Schlüssel öffnet und daraus eine Pistole herauszieht. Er richtet diese auf die anderen.
Ich habe mit dem Ding verhandelt.
Er steht mit der Pistole in der Hand auf, geht langsam auf die anderen zu, welche erschrocken zurückweichen.
Und jetzt verhandelt ihr mit mir. Hört mir ganz genau zu, denn ich habe keine große Lust, mich zu wiederholen. Das Ding spricht.
Du hattest eine Unterhaltung mit einem Krustentier?
Ich habe weder die Geduld noch die Absicht, mehr zu sagen, als dass es zur nächsten Insel gebracht werden möchte.
Wir haben gesehen, was das Biest seinen Willen durchgesetzt hat. Und jetzt sollen wir glauben, dass es auf dich gehört hat.
Falls wir es tatsächlich dahin transportieren, in der Hoffnung, dass es unser Leben verschont, können wir es nicht wirklich füttern.
Die Schiffsmannschaft schaut betroffen durch die letzten Worte zu Boden. In dem Moment humpelt der verletzte Matrose an einer Krücke die Stufen hoch.
Was ist mit dem, Herr? Er ist doch schon halb durch, hab ich recht?
Er sieht nicht gut aus. Stimmt.
Er ist doppelt so lebendig als jeder von euch, der mit einem krummen Finger auf meinem Bruder...
Es reicht. Wir weilen zusammen in diesem Unglück.
Womit wir wieder ganz am Anfang wären, hä?
Chantre, du hast recht. Wir stehen zum wiederholten Male vor einer furchtbaren und dunklen Entscheidung. Es sei denn, dass sie schon getroffen wurde.
Rin wendet sich dem Muskelmann zu. Und die anderen kapieren langsam, was er damit gemeint hat. Sämtliche Blicke richten sie nun auf den Muskelmann, der nur noch leer schlucken kann. Die Mannschaft schleift ihn von der Brücke aufs Deck.
Nein, 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 das könnt ihr nicht tun. Ich bin doch euer Freund. Ich habe doch alles für euch getan. Nein, nein. Ihr Schweine.
Und wirft ihn durch die defekte Ladeluke ins Unterdeck. Einige schauen zu, was passiert.
Ah!
Thorin tritt an die Ladeluke und sieht, wie das Monster den Muskelmann verspeist. Steckt sich die Pistole ein und sagt:
Gut so. Gutes Fressen.
Zurück in der Kabine des Kapitäns. Thorin faltet eine Seekarte auseinander und legt sie auf den Tisch. Er stützt sich auf die Karte, in der einen Hand den Revolver. Dann holt er Luft und schaut hoch.
Die Insel Patheon. Dahin will es gebracht werden.
Selbst bei günstigem Wind sind es immer noch gut anderthalb Tage.
Und dieses Tanneboden an Land zu lassen, würde heißen, es auf die ahnungslose Bevölkerung von Patheon loszulassen.
Klingt doch gut. Meiner Erfahrung nach spucken die schneller auf einem, als man sich ducken kann. Das ist mir passiert. Zweimal.
Und dennoch, ich schlage hier eine andere Möglichkeit vor. Diese namenslosen Inseln weiter draußen sind unbewohnt. Möglicherweise können wir das Monster dorthin bringen, ohne dass es etwas merkt. Durch diese Vorgehensweise haben wir die Chancen, dass wir unzählige unschuldige Leben retten.
Die Begeisterung der Mannschaft ist nicht sehr groß. Verlegen schauen die einen auf den Boden, ein anderer greift sich verzweifelt an den Kopf.
Gut, wir sollten jetzt darüber abstimmen. Die Stimme eines jeden von euch zählt gleich. Die Abstimmung wird geheim sein, also wird niemand die Entscheidung des anderen kennen. Ihr werdet eure Stimmzettel im Geheimen markieren und falten und sie mir anschließend zurückgeben. Wenn ihr einen Kreis drauf zeichnet, stimmt ihr dafür, an den bevölkerten Ufern vorbeizusegeln, trotz des Risikos. Und mit dem X stimmt ihr für die kürzere Fahrt zur Insel Patheon. Das X bedeutet, dass wir den Wunsch der Kreatur erfüllen wollen. Lasst euch von eurem Gewissen leiten.
Nach und nach wirft jeder seinen Zettel in eine Truhe. Alle warten gespannt auf dem Deck, auf das Ergebnis der Abstimmung. Jemand wirft ein Messer hoch und fängt es wieder. Dann öffnet sich die Türe und Thorin betritt das Deck.
Ich beginne mit einem Geständnis. Durch eine gefaltete Ecke hier, eine veränderte Kante, habe ich jeden dieser Zettel zu einem Unikat gemacht, ohne dass es jemand wusste. Da ich bei der Verteilung sehr genau aufgepasst habe, kann ich so meiner Pflicht nachgehen und bekannt geben, dass es mir gelungen ist, die Feiglinge unter uns aufzuspüren.
Was hat er gesagt?
Feiglinge unter uns?
Ängstliche Feiglinge, die gerne einen Fremden verraten, wenn sie ihre eigene Haut retten wollen. Zwei Feiglinge, die dafür gestimmt haben, unsere schreckliche Last auf die wehrlosen Männer und Frauen und Kinder der Insel Pantheon aufzuwälzen. Mr. Malis, gehen Sie bitte nach rechts.
Wie bitte?
Er sagte, geh nach rechts.
Na gut.
Malis tritt nach rechts und der hagere Typ realisiert, dass dies nichts Gutes zu bedeuten hat.
Sehr freundlich, danke.
Thorin zieht den Revolver und erschießt mit einer Kugel in den Kopf gleich zwei Männer. Sie stürzen die Treppe hinunter und liegen blutüberströmend auf Deck.
Erledigt und erledigt. Sehr unangenehm und auch sehr notwendig. Nun sind wir endlich vereint. So sollte es sein, im Geist, Ziel und Absicht. Mr. Supreme, ändern Sie bitte unseren Kurs.
Fassungslos schaut einer der Männer auf die beiden Toten. Die anderen kommen dazu. Dann werden die Leichen zum Monster geworfen. Das Monster kommt hervor. Chantre wirft noch eine Krücke mit hinunter und wendet sich aber angewidert von dem kommenden Mal ab. Thorin schaut ebenfalls hinunter und bemerkt:
Doppelte Mahlzeit. Doppelte Zeit zwischen den Mahlzeiten. Hoffentlich.
Das Schiff segelt auf ruhiger See weiter. Thorin sieht mit einem Fernrohr vom Aufsichtsposten in die Segelrichtung und macht Notizen. Ein Matrose steht am Bug und schaut zu ihm hoch. Im Rücken von Thorin klettert ein Mann mit dem Messer zwischen den Zähnen den Mast hoch. Es sieht nach Verschwörung aus. Langsam erreicht der Mann mit dem Messer die Luke. Plötzlich bemerkt Thorin etwas und wird wachsam. Er zielt mit dem Revolver auf den Mann, der vor Schreck das Messer verliert. Es fliegt einem Matrosen vor die Füße und bleibt im Holz stecken.
Bitte nicht, Sir, bitte! Sie haben mich gezwungen!
Der Attentäter schaut erschreckt nach unten und hört den Ruf. Aus der defekten Luke erscheint die Klaue des Monsters mit dem Leichnam darin. Thorin steckt den Revolver wieder ein und klettert nach unten und geht die Treppe zum Unterdeck hinunter. Auf dem Boden liegen noch Reste der ehemaligen Besatzungsmitglieder.
Du hast geläutet?
Erschrocken dreht sich Thorin um, denn das Monster befindet sich hinter ihm.
Ja, Geduld, das Wort des Tages.
Plötzlich hört er Geräusche hinter sich. Er dreht sich um und sieht viele kleine Monster. Die Kinder des Monsters. Ihm gefriert beinahe das Blut in den Adern und er weicht langsam zurück.
Natürlich, so viele Mäuler zu stopfen.
Thorin quittiert dies mit einem und steigt wieder aufs Oberdeck zurück. Auf der Kommandobrücke angekommen, sieht er mit den anderen Lichter am Horizont.
Die Insel Pantheon liegt vor uns. Sie kommt näher und näher.
Alle schauen sich an.
Ich bin willens, das missglückte Attentat auf mich als ein Ausdruck minderer Moral zu werten. Doch diese Albtraum-Odyssee ist in ihrem Ende wirklich sehr, sehr nahe. Das schwöre ich.
Und morgen, Sir?
wenn Ihr Freund da... Kurs beibehalten, verstanden?
Mit folgenden Worten stopfte er von der Brücke.
Und wecken Sie mich, wenn die Stunde schlägt.
Thorin geht weiter zu seinem Quartier. Die anderen schauen ihm nicht sehr freundlich nach. Man hört verschiedene Geräusche und sieht aus der Vogelperspektive, wie sich die Mannschaft anschleicht. Alle sind vor der verschlossenen Türe. Mit einem Messer wird der Riegel entfernt. Die restliche Mannschaft schleicht sich bewaffnet auf den schlafenden Thorin zu. Immer näher kommen sie zu dem Bett. Jemand löscht die Kerze aus. Mit Knüppeln und Harpune gehen sie auf Thorin los, bis sie glauben, ihn getötet zu haben. Jedoch ist dies eine Finte. Es sind nur Kissen unter der Bettdecke. Thorin erscheint von hinten und erschießt den ersten. Es entsteht ein Kampf. Thorin zählt die Männer und Frauen, welche er getötet hat. Er tritt aufs Deck und nachdenklich steht er da und hört plötzlich ein Geräusch, das von einem Truhendeckel stammt. Er geht auf die Truhe zu und öffnet den Deckel. Darin versteckt sich ein Matrose.
Ich habe mich geweigert, mitzumachen.
Er gibt ihm die Hand und zieht ihn aus der Kiste.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Gemeinsam werfen sie die restlichen Toten zum Voraus ins Unterdeck. Von allen Seiten kommt das Monster nachwuchs zum Fressen auf die Leichen zu. Das große Monster zerkleinert die Leichen, damit die Kleinen besser zur Nahrung kommen.
Im Geiste der Ehrlichkeit, ich habe vorhin gelogen. Ich habe die Zettel nicht gekennzeichnet. Denn das musste ich nicht.
Er legt die Hand auf die Schulter des letzten Matrosen und wirft ihn lebendig hinunter zum Monster.
Auf jedem Zettel war ein X.
Thorin ändert den Kurs auf die unbewohnte Insel. Sie erscheint im Nachthimmel am Horizont. Thorin weht der Wind durchs Haar und er schaut zurück zur defekten Luke. Er arretiert das Steuerrad und geht zur Türe und steigt die Treppe hinunter.
Wir sind da. Zeig dich schon.
Das Monster kriecht unter dem Vorsprung hervor. Den Leichnam wieder in den Klauen.
Ja, wie du sicher weißt, ist an einem Jabal Hai nicht viel Nahrhaftes dran.
Er geht zu den Fässern und schlägt mit dem Schwert ein Loch in ein Fass. Eine ölige Flüssigkeit rinnt aus dem Fass.
Ihre Haut ist zu Ledern für jedes Gewand.
Er schlägt ein weiteres Fass auf.
Eines haben sie jedoch im Überfluss, und zwar Öl. Das ist nicht für dich.
Er schießt mit der Pistole auf eine Öllampe. Die brennende Flüssigkeit steckt das Jabal Hai-Öl in Brand. Das ausgelaufene Öl entzündet sich rasend schnell. Thorin flüchtet verfolgt vom Monster die Treppe hoch. Aus der Luke versucht das Monster Thorin noch habhaft zu werden. Thorin springt über die Reling ins Meer, während hinter ihm das Schiff in Flammen steht. Er erklimmt das bereitgestellte Ruderboot und sieht zu, wie das Monster samt seiner Brut in den Flammen umkommt.
Ja, das war's.
Wir haben's geschafft.
Gehen wir zuerst durch die Fakten durch, bevor wir das ausführlich diskutieren, weil ich habe sehr viel Unklarheiten bei dieser Geschichte.
Machen wir doch, hm?
Also diese Folge war die zweite Episode der dritten Staffel der Serie Love, Death and Robots von Netflix.
Titel, wie schon ein paar Mal gesagt, war Schlechte Reise oder Bad Traveling. Die Länge sind 21 Minuten. Der Autor ist Neil Asher.
Der hat schon einige Folgen von Love, Death and Robots geschrieben. Das eine war Snow in der Wüste. Das war Folge 2 der Staffel 2. Die war eigentlich noch gut, dachte ich, so in der Erinnerung. Mhm. Dann eben Bad Traveling, das ist die jetzige Folge, hat er geschrieben. Und eine, die kommt noch, Mason's Rats. Das ist die Folge 7 der Staffel 3.
Folge 2 von der Staffel 2 war doch auch ein bisschen blutig, hä?
Ja, aber war, glaube ich, eine gute. Ich weiß gar nicht, wie wir die bewertet haben, müsste nachsehen.
Es ist, glaube ich, so ein Durchschnitt. Ne?
Durchschnitt, okay.
Glaube ich. Ja, dann haben wir noch den Drehbuchautor.
Andrew Kevin Walker.
Schöner Name.
Hm. Hat diverses geschrieben.
8mm ist doch bekannt.
Das ja, ist klar, das ist damit.
Spannender Film.
Und Sleepy Hollow ist auch sehr bekannt. Ah, das ist von dem. Okay. Spannend.
Ja. Auf was man alles kommt, so. Die Regie, David Finch.
Also, der Boss persönlich. Weil kommen wir dann nachher noch, weil das Produktionsstudio und so weiter und so fort, war ja klar, dass er hier den Master gemacht hat.
Er hat das zur Chefsache erklärt.
Ja, eindeutig. Er macht ja immer eine. Animationsstudio war Blur Studio, eben das Studio, wo die beiden Produzenten gleichzeitig auch die Chefs sind.
Thorin, das ist der, der meistens gesprochen hat.
Wurde gesprochen von Troy Baker, ein junger Typ, spielt in den Shownotes. Was gibt's über ihn zu sagen? Was mir herausgesprungen ist, dass er der Leonardo DiCaprio der Spielbranche sei, hat der Stern geschrieben. Also der hat da einige Games gespielt, also Figuren in den Games, und scheint scheinbar jemand sehr Bekanntes zu sein. Jetzt müsste man natürlich Gamer sein. Ha, 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 ha.
Mhm. Bin ich nicht. Oder nicht mehr.
War aber eine schöne Stimme. Also vor allem in Englisch hat mir auch sehr gefallen. Allerdings hat mir die deutsche Stimme definitiv besser gefallen.
Aber wenn ich das Bild angucke, dann passt er als Typ zu Thorin.
Finden Sie?
Ja.
Ich finde doch, der ist doch viel zu jung für Thorin.
Nee, aber so von Gesichtszügen her so.
Ja, da müssen wir nachher besprechen, wie Sie Thorin einstufen. Als Held oder als Schwein? Später.
Später. Sonst wird das hier endlos.
Also die deutsche Synchronisation hat Peter Flechtner gemacht. Peter Flechtner ist ziemlich bekannt. Der hat schon sehr, sehr viel gemacht. Er ist auch in der Synchrondatei mit 3538 Rollen verzeichnet. Also,
was?
Ja.
Unglaublich. Wir haben schon gedacht, bei über 1000, das sei schon viel.
Gut, er ist 1963 geboren, also er hatte schon ein bisschen Zeit. Aber man sieht, Leute in diesem Alter haben doch einiges auf die Beine gebracht.
Mhm.
Ja, und wir haben ihn schon mal gehört, nämlich in Gestaltwandler in der Staffel 1, Folge 10. Da hat er die Figur Major Reiner gespielt. Und die fand ich nicht so gut, aber das lag mehr an der Folge, die mir eben nicht so wahnsinnig gefallen hat. Nicht an der Stimme.
Dann haben wir doch eine undankbare Sprechrolle, weil eigentlich nur eine halbe Rolle ist.
Ja, das habe ich eben nicht verstanden. Also, wir reden von Turk, die Krabbe, die Puppe der Krabbe, sagen wir so. Und da haben wir zwei Originalsprecher. Einerseits Kevin Jackson und der unvergessliche Fred Daskaskiore. Ich weiß nie, wie man den ausspricht.
Ja.
Zwei gewaltige Stimmen eigentlich, und eigentlich war die Rolle, hat ja gar nicht viel gesagt und hat ja irgendwo nur so wah, 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 vor sich hin gekrächzt.
Mhm.
Wieso, dass die zwei Sprecher für diese Rolle brauchen? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich wurde nach dem ersten Teil der jemand heiser.
Das kann ich sehr nachvollziehen.
Aber interessant, dass dein deutscher Sprecher ein größeres Durchhaltevermögen hat. Der Reinhard Scheunemann, der ist schon älter.
Ja, geboren 1950, 1595 Rollen bereits gesprochen.
Boah.
Scheint auch ein relativ bekannt zu sein.
Mir zwar nicht, ja.
Ich sage scheint. Ich kenne ihn auch noch nicht, weil er hat Zeugs gespielt, das ich nicht kenne. Die Unberührbare, Tatort, In aller Freundschaft, sagt mir auch nichts.
In aller Freundschaft kenne ich nicht.
Ja, allerdings als Synchronstimme sollte man ihn eigentlich kennen, weil er hat in der Serie American Dad gesprochen und dort den Direktor Luis. Und da kann ich mich noch daran erinnern, an diese Figur, aber nicht mehr an die Stimme. Muss ich nochmal nachhören.
Mhm.
Aber müsste man eigentlich kennen. Also.
Eigentlich, ja. Und dann kommen wir zu Anthony Mark Barrow. Der kommt mir ja vom Foto her bekannt vor.
Ja, ein sehr hübscher Mann.
Mhm.
Er hat die Figuren Melis und Kalis gesprochen, hat auch relativ viel gemacht, sehr bekannte Geschichten eigentlich. Filme Colony, The Governance und er war künstlicher Direktor der Critical Action Theatre Company.
Okay.
Also scheint auch jemand Wichtiges zu sein.
Mhm. Aber der deutsche Sprecher, das Pendant eigentlich zu ihm, der Markus Off, muss ich noch beeilen, bis er eine Glatze hat. Hä?
Sie sind gemein.
Ja, er hat eine Vollglatze, der Herr Mark Barrow.
Ja, also immerhin ist er Schauspieler und in der Lindenstraße aufgetreten und Lemento und Soko München, also auch relativ wichtig. Und in der Synchrondatei mit 1317 Stimmen. Der Mann kann auch mit Glatze ein guter Schauspieler sein, scheinbar.
Absolut, absolut, absolut.
Also wir haben noch Hoffnung.
Ja, wegen dem dichten Haupthaar, oder?
Wenigstens das.
Keine gute Schauspieler, aber Haar auf dem Kopf. Dann kommt eine Figur, die habe ich irgendwie nicht zuordnen können. Chantelle Berry als Figur Meryl.
Ja, also wir haben ja unter der Crew zwei Frauen drin. Und da war mir eigentlich auch nicht klar, welche ist.
Ja.
Ja, die hat auch ganz viel gemacht. Steht in den Shownotes.
Genau. Haben Sie herausgefunden, was sie in der Hand hat auf dem Foto, nebst dem Mikrofon?
Ja, mir unklar. Ich dachte zuerst ein Apfel, aber ich weiß auch nicht.
Es könnten so die Qigong-Kugeln sein.
Dass sie sich da während der Show, wo sie da dabei ist,
sich beruhigt oder so. Deutsch haben wir nichts gefunden, ha?
Ja, eben mit der deutschen Sprecher sieht es bei diesen Nebenrollen ein bisschen schwierig aus. Wir haben zwar deutsche Sprecher gefunden, aber konnten sie nicht zuweisen. Da haben wir ein bisschen ein Chaos.
Ich würde an dieser Stelle noch anfügen, dass das Chaos nicht wegen uns ist.
Wir haben es nicht herausgefunden. Vielleicht kann jemand der Hörenden uns da weiterhelfen. Vielleicht habt ihr irgendwo was gefunden, das wir nicht gesehen haben.
Dann Suparin.
Parisin. Ist 1973 geboren, ist irgendwie asiatischer Herkunft irgendwie, also vom Typ her.
Mhm.
General Hospital mitgespielt, Ghost of Tsushima, Peter Lucky Tomorrow. Sagt mir alles zusammen nichts. Er ist verheiratet mit Kim Hollands und hat zwei Kinder. Was keine wichtige Information ist, aber man weiß es.
Ja, wenigstens was man weiß, weil deutscher Sprecher war nix.
Ist wieder nicht zuweisbar.
Dann kommt Deacon.
Tim Winters, das ist eigentlich ein extrem bekannter Sprecher, kommt ursprünglich aus Oregon, USA, und hat bereits schon mal mitgespielt, nämlich in Sonnys Vorteil in Staffel 1, Folge 1, also in der allerersten Folge, war er Dieko, dieser widerliche Typ, dieser Gegenspiel. Furchtbare Figur, nicht der Schauspieler, sondern die Figur. Eine sehr gute Rolle an und für sich. Also für hier nur so eine Nebenrolle. Fand ich ein bisschen überbesetzt.
Genau. Deutscher Sprecher ist Gerald Schale.
Ja, das ebenfalls eine total bekannte Stimme, hat unter anderem solche Dinge gespielt wie Pinocchio in Shrek 2 oder auch in Madagaskar war er dabei und ist in der Synchrondatei mit 2019 Sprachrollen im Moment verzeichnet.
Boah.
Auch ein Tier, ein Star.
Ein Arbeitstier.
Und ich denke, er hat diese Synchronrolle bekommen, weil er wahrscheinlich die Standardstimme von Tim Winters ist, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Weil er ja auch die deutsche Synchronisation gemacht hat bei Sonnes Vorteil der Staffel 1 Folge 1, den Jekko, den Tim Winters gespielt hat, denke ich. Darum hat man ihn genommen.
Denke ja. Dann haben wir noch den Muskelmann Jorvan, gesprochen von James Preston Rogers.
Den fand ich ein bisschen speziell, weil dieser James wurde wirklich mal von World Wrestling Entertainment Incorporated angesprochen und war auch eine kurze Zeit dabei, er war Wrestler. Und fand dann aber doch, Schauspielgeschichte ist doch irgendwo spannender und hat dann als Schauspieler angefangen.
Mhm.
Und leider habe ich kein lizenzfreies Bild gefunden, aber ja, schaut mal den diversen Links, die wir in den Shownotes haben, nach. Das ist wirklich ein absolutes Muskelmonster. Also passt total auf diese Rolle.
Aber das haben wir doch schon einige Muskelmänner, die dann zum Film gegangen sind oder so. Gut, einer wurde dann irgendwie noch Gouverneur oder irgend so.
Ja, aber den hatten wir Gott sei Dank noch nicht in Laufdatenrobots.
Das ist dann zum Abschluss der letzten Folge oder so.
Nee, bringen Sie da keine komischen Geschichten auf, brauche ich nicht.
Dann haben wir noch den deutschen Synchronsprecher Christoph Banken. Ist das auch so ein Muskelmann?
Nein, eigentlich nicht, aber sonst eine muskulöse Stimme, sage ich mal, weil er hat schon einiges gemacht. Unter anderem in Star Trek, Raumschiff Voyager, Scrubs war dabei. Eine Stimme, die man kennen sollte, vor allem, weil ich alle diese Filme natürlich kenne und großer Fan davon bin. Ich habe nicht rausgefunden, welche Stimme das er genau ist. Fürchterlich, ich muss genauer zuhören.
Sie haben ja noch Zeit.
Ich muss halt weniger schauen, mehr zuhören. Wäre wahrscheinlich hilfreich. Also, und er ist in der Synchrondatei auch mit 1049 Rollen dabei, also auch bekannte Stimme.
Aber es ist schon noch erstaunlich, wie viele Synchronsprecher wir da haben mit so vielen Rollen, mit eigentlich so kleinem Text, der zu sprechen ist.
Ich denke natürlich, dass eben die meisten von diesen bekannten Rollen, die wir hier haben, meistens auf den Schauspieler zu münzen sind. Weil wenn man einen Schauspieler immer wieder sieht, möchte man ja immer die gleiche Stimme hören. Also auch synchron.
Mhm.
Und darum nehme ich an, dass diese Stimmen genommen wurden.
Mhm. Dann haben wir doch wieder mal ein Foto von der Figur Palm, der Herr Jason Fleming.
Er ist 1966 geboren in London und ist seit 2008 am 6. Juni mit Ellie Fairman verheiratet.
Okay, sagt mir auch was.
Er ist Schauspieler und Produzent und er hat solche Sachen gemacht. Der seltsame Fall des Benjamin Button kennt man. Da war er nämlich sogar der Produzent. Das war mit Thomas Barton. Und Lock, Stock, Two Smoking Barrels.
Kenne ich nicht.
Den Deep Rising und The League of Extraordinary Gentlemen. Das kennt man hingegen wieder.
Das kenne ich, den kenne ich, habe ich schon dreimal gesehen.
Und dort war er Jekyll and Hyde. Und das war eine sehr gute Rolle. Und als ich das gelesen habe und das Bild gesehen habe, ja klar, das ist Jekyll and Hyde, definitiv.
Mhm.
Da war er sehr gut. Also das ist eine Spitzenrolle. Also auch ein Wow-Schauspiel. Den deutschen Sprecher konnten wir leider nicht zuweisen.
Dann die Figur Chantre.
Ja, die zweite Frau.
Die zweite Frau. Ich finde sie hübsch.
Ja, also die Schauspielerin meinen Sie jetzt, die Figur nicht wirklich.
Nein, aber die Schauspielerin doch. Müssen ja das irgendwie ausgleichen. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein hübscher Mann. Und da muss ich ja irgendwo noch ein Gegengewicht geben, dass wir da politisch korrekt sind.
Okay. Also wir reden von Elodie Young. Eine Schauspielerin, sie kommt ursprünglich aus Frankreich, Paris. Ihre Eltern waren kambodschanisch und französisch und hat einiges gemacht. Unter anderem war sie in Gods of Egypt als Tator zu sehen.
Mhm.
Dann war sie in The Hitman's Bodyguard als Emily Russell. Kann ich mich noch schwach daran erinnern, ja. und bekannter aber in der Fernsehserie Daredevil als Elektra Nachos. Nachos spricht man das, glaube ich, auch.
Nachos.
Ja, da kann ich mich noch daran erinnern.
Nachos ist wegen Grieche.
Ah, genau, ja.
Und die habe ich auch gesehen, die Serie.
Ist ein Muss, oder?
Ja, ein Muss, oder klar doch. Deutsche Synchronsprecherin Anne Düe, die ist in Bremen geboren.
1982. Was gibt es über sie zu sagen?
Kenne ich alles nicht.
Ja, da John Grey in der X-Men war sie eben auch die deutsche Stimme vorher von Elektra Nachos. Marvel-Serie Daredevil.
Oh, sie gehört einfach zu der Schauspielerin.
Ja, einerseits das, aber sie hat auch sehr viele Hörbücher gesprochen. Sie ist immerhin mit 331 Rollen verzeichnet. Sicherlich eine gute Sprecherin. Leider kam hier ein bisschen zu kurz. Würde ich aber gerne mehr hören von ihr. Klingt spannend.
Die Figur Zert.
Wurde gespielt von Max Fowler. Richtig heißt er eigentlich Maximilian Raphael Fowler. Ist geboren 1999 in London. Und er spielte in der Serie The Killing, der Twitch und The Wolf Halls. In war er der Mark Simonton. Und in Powers den Crispin Stockley. Und dann gibt es einen Spielfilm namens F, da war er Jake Evans. Wie kann man einen Film nur einfach F nennen? Seltsam, noch nie gehört.
Klar. F für Film, oder?
Sie denken, die waren nicht sehr kreativ.
Ja, also wenn ich den Eingang sehe von den drei Symbolen, wundert mich nichts von dieser Folge. Die zwei Kreuze und der Totenkopf. Wieso soll man dann einen Film nicht F nennen?
Naja, okay.
Aber er ist ein sehr junger Schauspieler. Der Deutsche hat er wieder mehr.
Ja, das war Nick Forsberg. Der ist 1985 in Berlin geboren. Eigentlich ziemlich bekannt und vor allem, und das vielen Dank an Nick, endlich jemand, der weiß, wie man mit dem Internet umgeht.
Okay.
Weil man findet von eigener Homepage über Instagram-Account, LinkedIn-Account alles. Ja.
Sogar Voice Talent Berlin und...
Überall drin und der ist auch DJ. Ich habe da ein bisschen reingehört, der macht wirklich guten Sound, hat mir sehr gefallen. Also wirklich spannend. Also rein schon wegen der ganzen Verlinkung und so weiter, möchte ich gerne mehr von ihm hören. Er war eigentlich auch noch bekannt. Er hat unter anderem Justin Bierfeld synchronisiert, der den Reese in Malcolm mittendrin gespielt hat. Und den kann ich mich sehr gut erinnern. Das war so... In früheren Zeiten so etwas, das man natürlich dauernd gehört hat. Und Andrew Van de Kamp in Desperate Housewife hat er auch die Stimme gegeben. Und das sind doch sehr bekannte Figuren. Und ich denke, ja, also der kann sicher was. Leider ist er nur mit 371 Rollen bis jetzt verzeichnet, aber das liegt wahrscheinlich am Alter. Das kommt aber noch.
Erstens mal im Alter und dann hat er doch seine Musikproduktion und Basketballtraining. Wahrscheinlich ist ein bisschen abgelenkt.
Mag sein.
Dann kommen wir zu denen, den wir nicht zuordnen konnten.
Philipp Spanbuehl. Spanbuehl, was auch immer. Er war eine deutsche Stimme von einer der Figuren, wir wissen aber nicht wer. Der ist 1980 in Köln geboren, Schauspieler gelernt und hat in diversen Rollen und Games mitgespielt. Ich kenne aber alles nicht. Also Love Gets and Rooms, sagt mir gar nichts. Oder Heal Me, Die Grenze. Die Hauptrolle hat er im Kurzfilm WYRD. Also sagt mir leider gar nichts. Obwohl eigentlich, also wir haben ein Bild in den Show Notes, eigentlich ein spannender Mensch irgendwie. So viel sagen, tief.
Aber das sehen wir doch. Jetzt haben wir einen Kurzfilm mit 4 Buchstaben und vorhin hatten wir einen Spielfilm mit 1 Buchstaben.
Sie meinen, umso mehr Buchstaben, umso kürzer der Film.
Könnte sein.
Florina Hohleiter. Das hat mich sehr genervt, dass ich nicht herausgefunden habe, welche der Rollen sie gesprochen hat. Ich vermute, aber war eben nicht sicher, weil sie ist Schweizerin.
Genau.
Da schlägt doch unser Herz für sie.
Schade, vielleicht müssen wir das irgendwie mal anfragen.
Ja, die müsste doch aufzutreiben zu sein.
Ja, können wir machen. Können wir auch machen. Dann haben wir noch den Sascha Krüger.
Ja, 1976 in Mechernich in Kreis Euserkirch in Deutschland ist er geboren. Und er hat lange Zeit unter seinem Künstlernamen Freddy B. gesprochen und gespielt.
Mhm.
Und das war gar nicht so einfach, weil man so unter verschiedenen Namen suchen musste, wer das genau ist und so weiter. Aber hat da doch einiges gespielt, zum Beispiel in Spider-Man No Way Home oder The Expanse war er drin und The Sandman. Also doch einige Rollen und er ist mit 323 Rollen aufgeführt, also Sprachrollen aufgeführt. Ja, das ist doch schon einiges und man findet unheimlich viel Links über ihn und Bücher, Rezensionen und Synchrondatei, Sprachkartei und so weiter und so fort. Also sehr detailliert. Auch jemand, der weiß, wie man mit dem Internet umgeht. Vielen Dank.
Mhm.
Jetzt müsst ihr ja nur noch irgendwo hinschreiben, welche Rolle das synchronisiert hat.
Genau. Also, Sascha Krüger alias Freddy B., bitte, bitte Rückmeldung, um welche Rolle Sie gesprochen haben. Danke. Machen wir die Comic-Empfehlung auch noch gerade?
Ja, dann haben wir die auch.
Genau, es war gar nicht so einfach, den richtigen Comic zu finden. Ich habe dann Hip Flask, die unnatürliche Auslese, als Titel gefunden, passt irgendwie dazu. Das war ja auch eine Auslese, die unser Überlebender am Schluss, der Herr Thorin, gemacht hat. Das ist so irgendwie die Verbindung zu dem Schlechte Reise, passt irgendwie dazu. Die unnatürliche Auslese, das ist eine der drei Bänden, eine Dreierserie, die gemacht wurde. Es geht um ein rücksichtsloses Experiment, wo sogenannte Nichtmenschen geschaffen werden, mit unvorhersehbaren Konsequenzen. Und ich dachte mir so, dass intelligente Nilpferd, dass das vorkommt, passt irgendwie zu dem Monster in der Serie. Das Nilpferd hat eine hochentwickelnde Intelligenz und lebt in seiner eigenen Welt. Der erste Band ist ein Prolog, welcher aufzeigt, wie die Welt von Hieronymus Hipflesk, dem Flusspferd, entstehen konnte. Eine Welt, in der Menschen nicht mehr die alleinige Träger der Intelligenz sind. Der Zeichner Lardron gilt als zeichnerisches Genie. Der Comicband ist in Großformat und vermittelt eindrücklich in seinem eigenen Stil die Geschichte. In den Shownotes die ISBN-Nummer, Zeichner, Autor und den Link zu einem Schweizer Comicladen. Haben wir noch was Zweites Schweizerisch drin? Das war in Kürze das, was man von dem Comic, das andere muss man ansehen. Das ist wie der Film, den sollte man auch ansehen. Ja, das wär's.
Spannend.
Kommen wir doch zu unseren Unklarheiten, Herr Lüthi.
Ja, also ich habe gewisse Sachen anders interpretiert in der Geschichte wie Sie, habe ich festgestellt.
Mhm.
Sie haben diesen Thorin doch positiver dargestellt, als ich ihn gesehen habe. Weil am Schluss haben Sie gesagt, als Erzählstimme, dass er das Schiff auf die Insel geleitet hat, die menschenleer ist und nicht die andere. Aus was schließen Sie das?
Weil er den Kurs gewechselt hat am Schluss.
Ja, aber er hat ja am Anfang schon mal den Kurs gewechselt. Also ich sehe diese Figuren nicht so positiv wie Sie. Ich dachte, er hat die Krabbe knallhart auf die bewohnte Insel geleitet. Also gut, sie hat ja nicht überlebt, aber so hätte ich Thorin eingestuft. Das ist doch ein linker Hund.
Ja, das ist jemand, der für seinen eigenen Vorteil da ist.
Ja.
Es geht ja nur um ihn.
Darum macht doch der nicht so etwas Heroisches und leitet das Schiff noch anderweitig um.
Also ich finde, es ist noch spannend, also weil viele, die wir als Helden nennen, wahrscheinlich in einer ähnlichen oder einige, sagen wir so einige, um korrekt zu bleiben, wahrscheinlich in ähnlichen Zwickmühlen sind, wie sie da vorgehen wollen und sollen. Auf jeden Fall hat er knallhart seine ganze Mannschaft verfüttert, das ist schon mal klar. Er hat mit ihnen gespielt, hat er suggeriert, dass er die Stimmzettel manipuliert hat, und dann irgendwie zwei, die nicht gepasst haben, zuerst erschossen und dann zum Fraß vorgeworfen. Also hat irgendwie alle seine Konkurrenten einfach aus dem Weg geschafft. Soweit zur positiven oder negativen, ambivalenten Haltung von mir zu ihm, oder?
Mhm.
Also ganz so positiv. Also das Einzige, was ich wirklich dann positiv fand, dass er das Monster doch noch vernichtet hat.
Ja.
Was war denn noch nicht klar? Also nebst der Insel bewohnt oder nicht bewohnt?
Ja, das war eigentlich das Hauptding. Also weil das ist, hat für mich natürlich für die Hauptfigur eben diesen Tori natürlich einen erheblichen Einfluss.
Mhm, das stimmt, ja. Ist er jetzt ein Held oder ist er ein Schwein, wie Sie gesagt haben?
Also ich sehe ihn als Schwein. Also weil er hat sich ja auch so gegenüber der Mannschaft benommen. Und darum sehe ich nicht, dass er jetzt plötzlich ein Hero ist. Also dass er so eine... In einem Spielfilm hätte ich mir jetzt irgendwie so eine Figur vorstellen können, die irgendwie so eben ambivalent ist und mehrschichtig und, und. Das traue ich jetzt diesem Zeichentrickfilm einfach nicht zu.
Und dennoch kann man sagen, dass er irgendwie eine Haltung verkörpert, die heute irgendwie häufig zu sehen ist. Man sagt, wir sind für die Menschheit, wir wollen Gutes tun, wir sind jetzt eins, nachdem die Verräter weg sind. Und dann ist man ein Riesenschwein und nur ein Egoist.
Also Sie haben das Ganze angefangen, wie man heute so oft, wieso ist das heute oft so, was?
Gucken Sie doch mal die Politik an, wer da für uns, für die Bevölkerung oder in der Wirtschaft, wie heißt es der vom, da mit dem Tweet, der das übernommen hat, der will ja auch irgendwie für die ganze Menschheit Gutes tun, beutet aber seine Mannschaft aus. Könnte sein, dass es eine Parodie auf ihn ist.
Also Sie meinen den neuen Twitter-Boss?
Genau.
Wieso gehen Sie davon aus, dass er für die Menschheit etwas Gutes tun will?
Das sagt er.
Und Sie glauben das?
Nein, aber er sagt es.
Aber wegen dem würde ich jetzt nicht die ganze Menschheit so negativ darstellen. Es gibt doch Leute, die sich noch bemühen.
Ja klar, aber ich meine so Leitfiguren, die sich selbst darstellen wollen und sagen, sie tun Gutes, dabei sind sie nur Idioten.
Ja, ja.
Ja, eben.
Naja, wie hat Ihnen die Zeichengeschichte gefallen? Den Zeichentrickfilm jetzt von der Qualität her mal gesehen?
Die Qualität war so gut, dass ich nebenzu nicht essen konnte, weil mir übel wurde.
Ja, sie ist zum Teil schon widerlich, aber die Qualität hat mich aber nicht überzeugt. Also ich fand es schön, dass es nicht wieder auf Realismus getrimmt ist, dass man sah, es ist eben gezeichnet.
Mhm.
Aber ich finde es immer billig, wenn das Ganze zu 90% in der Nacht spielt. Dann sieht man die Fehler nicht, oder? Also darum, naja.
Ja, das stimmt.
Also hat mich jetzt nicht vom Stuhl gerissen. Irgendwie, oder? Aber da haben wir schon Besseres gesehen.
Ja, wesentlich Besseres. Wenn es rein um Zeichnischen geht, dann das mit den zwei Männern, die ja in der Wüste sind, mit den Fischen, die da, das fand ich fantastisch und so weiter.
Ja, auch der ertrunkene Riese war perfekt gezeichnet.
Absolut, absolut. Oder?
Dann das hier, wo ich finde, naja.
Ja, es ist so Durchschnitt.
Und die Geschichte finde ich eben auch ein Naja, weil ich fand sie total vorhersehbar. Also nichts Überraschendes drin, einfach ein Kampf und Gemetzel.
Absolut, ja. Ich finde es noch erstaunlich, dass so viele bekannte Sprecher dabei waren. Ja, wahrscheinlich wegen dem Chef himself von den Blur Studios. Der hat wahrscheinlich durch seine Bekanntheit und so weiter die Leute dann animieren können zum Mitmachen. Ich würde sagen, so wenn ich rückblickend jetzt einer der Sprecher wäre, so nach 10 Jahren, was würden Sie sagen, was Sie nicht mehr machen würden?
Meinen Sie, dann kommt das?
Wahrscheinlich steht das ziemlich nahe.
Ja gut, machen wir die Bewertung. Wo stehen Ihre Daumen?
Eine nach unten.
Eine nach unten und der andere?
Den habe ich verloren.
Nein, Sie müssen schon 2 Daumen irgendwie. Sonst geht das bei der Rechnerei am Schluss nicht auf. Das wird immer schwierig.
Also einer waagrecht und einer nach unten.
Hm. Ganz schlecht war es nicht. sagen wir so, in der Schule hätte man gesagt, hat sich stets bemüht.
Knappen 3 bis 4.
Also auf keinen Fall beide Daumen runter. Ich schwanke so zwischen beide Daumen waagrecht oder so wie Sie einen runter. Ja, weil es gewalttätig ist. Ich schließe mich Ihnen an, auch einen waagrecht, einen runter, ja.
Genau, also es war für mich definitiv zu gewalttätig. Es ist keine gute Nachtgeschichte. Jemand, der die Folge noch sehen will, bitte nicht direkt vor dem Einschlafen und bitte noch nicht gegessen haben.
So schlimm ist es nicht.
Doch, beim ersten Mal schon.
Gut, ich habe mich vielleicht daran gewöhnt jetzt, so über die Zeit hinweg, aber...
Ja, den Rest kann man alles in den Shownotes nachsehen. Und wer noch herausfindet, wo die deutschen Sprecher anzusiedeln sind, ja, gebt uns Bescheid.
Und wir sagen jetzt nicht, dass wir uns bemühen, schneller die nächste Folge zu machen, weil das haben wir letztes Mal schon gesagt und es hat nicht funktioniert. So bald als möglich.
Weil das Leben manchmal ein bisschen komische Kurven dreht. So verbleiben wir doch. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wenn auch immer Sie diese Folge hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiederhören.